Okay, wir haben letztens aufgehört bei Johannes 4, Vers 38. Und zwar war Jesus gerade in Samaria. Eine Samariterin saß am Brunnen. Die waren so ein bisschen religiös, hatten Glauben an Gott, ne? Aber waren nicht jüdisch. Die Juden haben die gehasst. So, Jesus war Jude. Und Jesus hat gesagt, ich will dorthin, ich will genau die Menschen erreichen. Mir ist egal, was diese religiösen Führer sagen. Mir sind die Menschen voll wichtig. Also geht Jesus nach Samaria. Da sitzt diese Frau da am Brunnen und schöpft Wasser. Und früher war das so, dass die Frauen halt, ja, zu diesen Brunnen irgendwie, die hatten kein fließendes Wasser, ne? Und die haben in der Wüste gelebt. Also mussten die immer übelst weit laufen, um zu einem Brunnen zu kommen, wo sie dann Wasser schöpfen, und ihren vollen Dingern gehen sie dann wieder zurück nach Hause. Und die Frau sitzt da an dem Brunnen, und es ist keine gerechte Frau. Es ist eine Frau, die mit vielen Männern geschlafen hat, und die ein Leben führt, total weg von Gott, die mit Gott auch überhaupt nichts am Hut hat. Ne? So halt ihr Leben führt. Und Jesus geht zu ihr und sagt, hey, hast du einen Schluck zu trinken für mich? Und die Frau ist total baff, weil die denkt so, was redest du als Jude mit mir, weil ich eine Sünderin bin? Und bittest mich noch, um was zu trinken. Und Jesus sagt, hey Mann, ich möchte eine Beziehung mit dir. Und er erzählt ihr von ihr selber und von sich persönlich und so. Und sie kommt zum Glauben und sagt, du bist mein Erretter, du bist der Retter der Menschheit. Das weiß ich. Und die Frau rennt los in die Stadt, und erzählt das allen, wie sie da sieht. Und jetzt kommt sie wieder zurück. Vers 39. Johannes 4, Vers 39. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn um des Wortes der Frauen willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, da baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Weil hier geht was echt Tolles vor, weil die Frau ist ein Bild für uns Menschen. Wir sind Sünder, wir treten immer die Kacke, wir wollen immer nur, dass es uns gut geht. Klar gibt es mal Ausnahmen, dass man auch mal an andere denkt, ne? Aber so im Großen und Ganzen, Hauptsache erstmal für mich ist gesorgt, ne? Und dann, das merkst du dann meistens, wenn du Eltern hast, weil die sind ja eingesetzt nur mal als deine Leiter, und das ist so. Und die wissen, wo es lang geht. Und wenn die was sagen, was dir nicht passt, weil es nicht deinen Träumen und Visionen vorgeht, dann bist du sauer, ist klar, ne? Jeder von uns kennt das. Und ich meine, und daran merkt man aber, dass es einem nicht um andere geht, sondern um einen selbst. Weil man möchte halt sich selbst verwirklichen. Liegt in der menschlichen Natur. Und weißt du, eigentlich durften wir nicht zu Gott kommen, wegen diesen komischen Geboten, die wir Menschen nicht einhalten können. Also ich habe schon mehrmals gelogen. Ne? Und Jesus sagt, wenn du eine Frau nur anguckst, eine Frau, die nicht deine ist, dann hast du schon Ehebruch begangen. Weil du hast eine Frau, die habe ich für dich. Und wenn du die anguckst, also nicht anguckst so ohne Frau, sondern anguckst und gedanklich mit ihr schläfst, ne? Ich glaube, die Männer kennen die Gedanken. Frauen weiß ich jetzt auch mittlerweile, weil ich verheiratet bin, dass auch Frauen solche Gedanken haben. Wenn du dir vorstellst, mit jemandem zu schlafen oder wenn es nur in der Fantasie passiert, dann hast du schon Ehebruch begangen. Ist schon krass. Also haben wir auch gegen die Sünde Ehebruch schon verstoßen. Und Jesus sagt halt, wenn du sauer auf jemanden bist und jemanden fluchst, ne? Und in deinen Gedanken umbringst, ich weiß noch von meinen Eltern, ich habe immer gesagt, Mann, oh, ich wünschte, ich wäre tot. Weißt du? Und das ist total ernsthaft. Weil die sind mir sowas, naja, ist egal. Aber war nicht leicht zwischen mir und meinen Eltern damals. Und ist jetzt zum Glück anders. Bin ich echt froh. Aber weißt, dann hast du jemanden umgebracht, sagt Jesus. Du hast es vielleicht nur in deinem Herzen getan. Auch für Gott in seinen Augen ist es so, dass du es wahrhaftig getan hast. Und wenn du ein Sünder bist und nur eine Sünde getan hast, kommst du nicht in den Himmel. Und kannst Gott nicht mehr hören. Ne? Wegen Adam und Eva. Weil die hatten ja früher gesagt, hey, wir wollen mit Gott nichts zu tun haben. Wir wollen ohne dich leben, wir wollen selber Gott sein. Und als sie dann draußen waren in der Welt, dann kamen sie wieder zurück und haben gesagt, wie komme ich jetzt wieder zu Gott zurück? Aber es ging nicht mehr. Da war Sünde im Weg. Sie kamen nicht mehr zurück in den Garten Eden, da wo alles perfekt war. Aber weißt du, und deswegen schickt Gott Jesus. Jesus Christus. Weil er soll diese Verbindung wieder bringen zwischen dir und Gott, dem Vater. Er ist der, der ohne Sünde lebt, damit er als unser Lamm, wie wir es vorhin gesungen haben, stirbt. So, dass wir unsere Sünden auf seinen Kopf halten und sagen, alles, was ich getan habe, soll jetzt auf dich liegen. Der ganze Fluch, der mir gilt, so liegt auf dir, weil du wirst für mich sterben. Und das hat er. Für jeden einzelnen Menschen. So, und das ist Hammer. Als ich das gehört habe, habe ich nichts verstanden. Aber ich habe es geglaubt. Und ich bin zu Gott gegangen und habe gesagt, hey Mann, ich glaube dir das. So, und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Was sind Jesus kommt zu jedem Menschen persönlich, wie zu dieser Samariterin. Und ich habe von Jesus gehört, weil er mir begegnet ist. Und ich habe die Worte gehört. Und ich bin zu ihm gegangen, habe mit ihm geredet und habe gesagt, hey, wenn du lebendig bist, dann entscheide ich mich für dich. Aber dann möchte ich was von dir hören. Ansonsten entscheide ich mich nicht für dich, weil ich will mir nichts einbilden oder irgendwelchen Sekten folgen oder sonst was. Gott hat geredet, weil er lebendig ist. Und genauso bin ich auch in meinem Umfeld, wo ich gelebt habe, wie die Samariterin und habe erzählt, Jesus. Jesus ist der, der dich wieder dazu bringt, dass du Gott hören kannst. Der dir Hoffnung gibt, so der dich bis zum Ende begleitet. Das ist der, der dich liebt über alles, so dass er sogar für dich stirbt. Jederzeit für dich da ist. Jede Antwort für dich bereit hat, ganz speziell und individuell. So, der dich nie ablehnt. So, der dich in jeder Sünde versteht und in jeder Versuchung, weil er selbst in einem versucht wurde. Jesus, dein Freund und Gott. Und hier passiert was Tolles, weil die Menschen hören das und die nehmen es an. Und die kommen wieder und sagen, hey Frau, ich bin Jesus selber begegnet. Früher habe ich geglaubt, weil ich gehört habe. Und zu mir kam auch jemand, der mir erzählt hat von Jesus Christus, was er gemacht hat. Und ich habe geglaubt. Aber dann habe ich Jesus selber gehört. Und das ist total wichtig, dass wir das verstehen. Gott möchte, dass wir ihn selbst hören. Er will nicht, dass wir ihn nur hören, weil hier ein Prediger sitzt und wir zum Gottesdienst kommen. Oder weil wir Lieder singen oder weil wir beten und denken, ja, jetzt bin ich fromm. Oder gute Werke tun und allen nur Ausschau halten die ganze Zeit, wo ist eine alte Dame, die ich über die Straße helfen kann. Oder wo ist ein Kind, das ich vertröschen kann, weil es ein anderes Kind vertröscht, was viel kleiner ist. Sondern Gott möchte einfach nur nicht deine guten Werke, nicht dein Geld und nicht irgendwas von dir, sondern das Einzige, was er von uns Menschen möchte, ist genau dein Herz. Das ist, dass ein Herz zu ihm geht und sagt, hey, weißt du was, ich liebe dich, ich kenne dich, ich will dich kennenlernen. Vielleicht liebe ich dich noch nicht, weil ich dich nicht kenne, dann will ich dich kennenlernen. Je mehr du Gott kennenlernst, desto mehr verliebst du dich in ihn, weil Gott ist wunderschön. So, Gottes Stimme ist das Schönste, was ich je gesehen habe oder gehört habe. Ich kann es nicht beschreiben. Das ist genauso wie, wenn du versuchst, einen Blinden einen Sonnenuntergang zu erklären. Du kannst noch so viele Worte nehmen und versuchen, es so wunderschön wie möglich zu bauen, aber er wird es nie wirklich in dieser Fülle erleben. Weißt du, er wird nur so ein jemand, der noch nie Licht gesehen hat, weißt du, der kann sich nur ein bisschen was vorstellen, aber nicht wirklich. So, und er hat seine eigenen Bilder. Du musst den Sonnenuntergang selber sehen, damit du weißt, wovon ich rede. Wenn ich sage, der ist wunderschön, der geht ins Herz. So, und genauso, wenn du dich verliebst in jemanden, passiert ja ständig. So, was für ein Gefühl ist es, wenn du jemanden kennenlernst und dein Herz gehört sofort ihm, ne, oder ihr? So, und ich meine, das ist das tollste Gefühl überhaupt, weil in dem Moment erlebst du, ist der Mensch fähig, Agape-Liebe zu erfahren. Und das ist die Liebe, die Gott hat zu uns Menschen. Nämlich eine Liebe, die den anderen genau so nimmt, wie er ist. Mit all seinen Fehlern und Makeln. Wo er nicht genervt ist von den negativen Seiten, sondern wo es einfach vollkommen okay ist. Und du bist wie auf Wolken, ne? Es ist einfach wunderschön, mit demjenigen zusammen zu sein und du willst es einfach noch mehr und mehr. Das ist Agape-Liebe. Und das ist die Liebe, die Gott für uns hat. Aber Gott hört nicht auf damit. Bei uns Menschen ist es so, dann lernst du denjenigen mehr und mehr kennen und dann bist du irgendwann genervt, ist ganz klar. Und dann musst du halt lernen, durchzuhalten. Und dich zu opfern. Und auch mal zurückzustecken und zu sagen, hey, ich liebe dich und deswegen folge ich jetzt mal dir nach und nicht, was ich will. Und deswegen gucke ich, was ich machen kann, damit es dir gut geht. Und nicht mir. Und deswegen setze ich dich an erste Stelle in meinem Leben. Weißt du? Aber wenn du nur menschliche Liebe hast, dann hört das auf irgendwann. Ich glaube, nicht immer. Also, keine Angst. Es klappt auch sehr oft. Aber ich bin durch viele Beziehungen gegangen. Ich habe mich immer gefühlt wie auf Wolken. Aber mit der Zeit dann, naja, waren diese Wolken weg und du hast die Realität gesehen. Und die Realität ist manchmal einfach nervig. So. Oder du merkst so, wie verletzend der Mensch eigentlich ist und wie viel er dir raubt. Dass du ihm dein ganzes Herz gibst und er zerstört oder sie. So habe ich oft erlebt. Nicht bei ihm, sondern bei ihr. So. Und im Endeffekt habe ich mich leer und ausgezogen und ausgesogen gefühlt. So. Weil mein Herz ist jedes Mal zerbrochen. Und du musst aufpassen, wenn du in eine Beziehung gehst, auch eine Beziehung mit Gott. Gott sagt, du wirst ein Leib. So, und wenn du ein Leib wirst, dann ist es wie zwei Teile Papier, die du zusammenklebst, ne? Ich nehme das Beispiel mal, weil es einfach alles sagt. So, und wenn du Kleber drauf machst und zum Mann und dann ist es fest, so, und dann ist es so, wie wenn du miteinander geschlafen hast. Du bist in dem Moment dann für Gott ein Leib geworden. Und du weißt das, weil du das fühlst. So, und wenn du zusammen bist, so, du fühlst dich wie eins. Und der andere kriegt dein Lächeln und du kriegst seine Augen, seinen Blick und so weiter, ne? So, man hat neue Interessen und irgendwie kriegt man was von dem anderen dazu. So, das gehört dann zu einem. Und man gibt was ab. Das gehört dem anderen. So, man ist geistlich eins, seelisch. Die Seele verbindet sich wirklich. So, auch wenn du dich trennst, so, dann reißt man zwei Teile Papier wieder auseinander. Eine Seite bleibt da und die andere da. Und es sieht nicht mehr schön aus. Ist kaputt und hat Wunden und Risse. So, und genauso ist es, wenn du aus einer Beziehung wieder gehst. So, und du kannst es nicht mehr trennen. Weil irgendwas von demjenigen bleibt in dir und irgendwas von dir in ihm. Oder in ihr, wie auch immer, mit wem du auch zusammen bist. Und so ist es auch mit Gott. So, wenn du dich mit ihm verbinden willst, mit ihm gehen willst und sagen willst, hey, du bist jetzt mein Gott. Und wenn du einen Plan hast für mein Leben und du mich kennst und liebst und mich genauso nimmst, wie ich bin und dir es wichtig ist, dass ich mich für dich entscheide, so, dann folge ich dir jetzt. Und vertraue dir. Und dann werde ich jetzt mit dir weiterleben. So, und dich mal fragen, was du zu sagen hast. So, dann ist es genauso, dass du eins mit Gott wirst. So, und weißt du, du wirst eine neue Kreatur. Und die wird wachsen und wachsen. So, und du wirst mehr und mehr Jesus gleich werden. Und das ist was Tolles. Bei Gott ist Liebe, sagt Johannes. So, und ich kann nicht genug Liebe haben. Nicht für mich und für andere. So, und also, wenn du dich irgendwann mal für Gott entscheidest, dann denk gut drüber nach vorher, weil eine Bindung ist was verändert. Und Gott möchte verändern. Vers 43. Nach den zwei Tagen aber, da zog er fort und ging nach Galiläa. Jesus selbst bezeugte zwar, dass sein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird, als er aber nun nach Galiläa kam, dann nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte, denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Und Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte, und da gab es einen königlichen Beamten. Das war so ein Typ, der hat für den König gearbeitet. Also so wie Finanzamt oder was weiß ich, was für Ämter gibt, Polizei oder irgendwas halt, ne? Oder halt bei den Soldaten irgendwie. Na, jedenfalls hat er vom König gearbeitet. Und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Und als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, da ging er zu ihm und bat ihn, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm, na klar, weil ich dich liebe, mache ich sofort. Nee, Jesus sagt zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der König Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Sohn stirbt. Und Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach, und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, da kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn lebt. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm, gestern um die siebte Stunde, da verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschah, in welcher Jesus zu ihm gesagt hat, dein Sohn lebt. Und er glaubte, samt seinem ganzen Haus. Dies ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er in Judäa nach Galiläa kam. Dieses Galiläa war halt, also in Samaria, da hat man kein Wunder gesehen und man hat Jesus geglaubt. Einfach nur, weil er was gesagt hat. So, ich bin's, ich liebe dich, ich will dich und ich werde für dich sorgen. So, du bist mir wichtiger als mein eigenes Leben, Mensch. So, obwohl du nun geschöpft bist, aber trotzdem liebe ich dich so sehr. Und du bist wertvoll in meinen Augen. Weißt du? Und die glauben das und nehmen es an und jubeln und die ganze Stadt kommt zum Glauben. In Galiläa ist es so, dass die Leute da sitzen wie die Welt heute. Die wollen unterhalten werden. Die mögen so diese Zirkuskünstler, diese, gibt's auch unter christlichen Kreisen so die, diese Heiler, so Wunderheiler. Die machen riesen Konzerte und dann eine haufenweise Krüppel und Blinde und was weiß ich denn was kommt da an so und wollen geheilt werden. Und dann kommt so ein Prediger, total charismatisch, ja, Halleluja, praise God, und dann so ein, los, wen wollen wir zuerst heilen, so, und dann kommt er nach vorne und dann, ja, gib mir 5000 Euro, super, das ist dein Opfer und jetzt kann Gott dich heilen. Und dann legt er die Hände auf und sagt, du bist geheilt im Namen Jesus. So, und wenn es nicht klappt, naja, dann war es nicht Gottes Wille. So, aber das Geld behalten wir. Und aber manchmal klappt es wirklich so und dann sind die geheilt. Aber es ist halt alles zur Ehre von diesem Prediger, weißt du, oder um Geld und Macht zu haben. Zur Ehre von Menschen und Vereinen und ja, großen Kirchen oder sonst was. So, aber es ist nicht zur Ehre Gottes. Weißt du, und Jesus erkennt das, als er da ist in Galiläa, in der Stadt. So, und er sieht die Menschen im Herzen. Die brauchen gar nicht zu reden. Der braucht die gar nicht zu fragen oder so. Gott kennt jedes Herz. Und zwar tiefer, als wir unsere eigenen Herzen kennen. Gott weiß, was ich morgen mache. So, Gott weiß, was ich alles gemacht habe. Und Gott weiß, woran ich schon alles gedacht habe. So, nichts ist verborgen vor ihm. Und das ist schon krass. So, und in vielen Sachen weiß ich nicht mal, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle. Ich hatte damals übelst viel Aggressionen und Wut und übelst viel Depressionen auch, so, weißt du? Und ich wollte einfach Schluss machen, weil es hat alles keinen Sinn gemacht und mich alles geärgert. So, ich wusste aber damals nicht genau, wie ich das beheben kann oder woran es liegt. Aber Gott weiß es. Wenn du zu Gott gehst und sagst so, hey, sag mir einfach, nimm das weg, heile mein Herzen. So wie der Vater hier kam und gebeten hat. So, und wenn du hingehst und sagst, heile mich, weil die Wunde ist tief, so, und, weißt du, dann wird Jesus dich berühren und dich heilen. Und zwar zu seiner Ehre. Lies mal noch die nächste Geschichte und hör mal auf. Kapitel 5. Und danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf hebräischem Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. Dieser Teich wurde jetzt wieder ausgegraben, der war wirklich da. Naja, Vers 3. In diesem lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel, der stieg zu gewissen Zeit in den Teich hinab und bewegte das Wasser, wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Und es war wirklich so. Und es war ein krasses Bild, weil du musst dir vorstellen, da ist so ein kleiner Tümpel, ne? So ein, und ringsherum hunderte von Kranken und Behinderten und geistig kaputten und vom Herzen zerstörten Menschen, die alle irgendwelche Krankheiten hatten. Sogar Krätze und wie heißt es, wenn Glieder abfallen? Lepra und sowas. So, die waren da ringsherum verteilt. So, es muss gestunken haben und ein Stöhnen und weißt du. Und das Witzige ist, du musst dir die Gesichter vorstellen. Weil alle waren geplagt von ihrer Krankheit. So, und alle gucken nur auf das Wasser die ganze Zeit. Ich will der Erste sein. Jeder war nur auf sich zentriert. Ich will geheilt sein. So, oh, wehe, diese Krüppel ist schneller als ich im Wasser. So, den hau ich die Krücken weg. So, ich bin der Erste. So, du musst dir das vorstellen. Die gucken alle aufs Wasser und warten nur, dass sich endlich dieses Wasser bewegt. So. Um dann reinzuspringen. Ich weiß nicht, ob die damals wirklich geheilt wurden. Keine Ahnung. So. Aber, ich meine, wenn die sich da zu Hunderten versammeln, dann muss ja irgendwas da gewesen sein. So. Jedenfalls sieht es das der Teich der Gnade oder so ähnlich. Nein, jedenfalls Vers 5. Es war aber auch ein Mensch dort unter den Hunderten, der 38 Jahre in dieser Krankheit zugebracht hatte. Und als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, da spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Und der Typ weiß überhaupt nicht, wer das da ist. Also wer Jesus ist, ne? Der denkt einfach nur, es ist irgendein Typ, der mich gerade anquatscht. Mit seinen Jüngern da ringsherum. So. Und du musst dir vorstellen, der Typ war 38 Jahre gelähmt und lag da an diesem Teich ohne Freund und ohne irgendjemand, der ihn reinschubst. So. Und wartet nur drauf, dass er irgendwie mal durch Zufall da reinplumpst in das Wasser. So. Das sind 38 Jahre. Und manche von uns tragen Wunden, die, na, wir noch nicht, weil wir sind noch keine 38, aber manche Menschen tragen ihr Leben lang Wunden im Herzen, so, die sie quälen und runterziehen und so, von denen sie sich nie erholen. So. Weißt du, und dann kommt Jesus in dein Leben und sagt: Hey, willst du geheilt sein? So. Und der Kranke antwortete ihm, Vers 7, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Und wenn das Wasser bewegt wird, während ich aber selbst gehe, da steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an diesem jeden Tag. Für Gott überhaupt kein Problem, irgendwas zu heilen, ne? Aber der Tag ist super wichtig, weil jetzt, ab dem Moment an, bekommt Jesus nämlich richtig Stress, das dann bis zu seinem Tod fügt. Bei der Sabbat, so, in den 10 Geboten steht, ehre meinen Sabbattag. Gott hat die Erde an 6 Tagen erschaffen, und am 7. Tag, da hat er Urlaub gemacht, sich entspannt, ne? So, und das hat er Sabbat genannt. Und dem Menschen hat er gesagt, und du ehre das, mach du das genauso. So 6 Tage arbeiten, am 7. Tag, das soll mir gehören. Und zwar ist das ein Tag, wo du dich selber entspannst und erholst, so dass du dich nicht kaputt machst. Und es ist ein Tag, wo du an mich denken sollst. So, wo du einfach, das ist noch nicht mal der Gottesdienst, sondern das ist einfach eine Zeit in deinem Leben, wo du mit deinem Herzen zu Gott gehst. Einfach mal Zeit mit ihm verbringen. Wie ist es, wenn du in einer Beziehung bist? So würde Toni dich nicht angucken und nicht mit dir reden, dann wärst du sauer, oder? Das wäre eine Scheißbeziehung. So. Und bei Gott ist es genauso. Er möchte eine Beziehung, die einfach, weißt du, er möchte mit uns zusammen sein, uns genießen. Er möchte uns seine Liebe zeigen. So wie wir Menschen Blumen und Lieder oder ein Gedicht oder einfach was Nettes oder einen Kaffee kochen oder so als Zeichen, weißt du? So liebt Gott das auch, wenn wir ihn verwöhnen. Und Gott liebt es noch mehr, wenn er uns verwöhnt. So. Das sind da, aber um das zu nutzen und zu empfangen, dann muss man halt Zeit mit ihm haben, so, und, weißt du? Weil wenn du zu deinem Partner gehst, dann wirst du auch was kriegen. Auch wenn du dich entfernst von ihm, hast du keine Möglichkeit, irgendwas zu kriegen oder was zu geben. Und Gott liebt es, wenn wir bei ihm sitzen. Und dieser Sabbat, daraus haben diese religiösen Führer so ein, gibt auch so Christen, die so religiös sind, so, das sind die, die sagen, du rauchst, oh, du trinkst Alkohol, oh, du guckst Filme, gebrannte Filme, oh, so ein, das ist Diebstahl, oder, weißt du, und das ist es. So ein, aber das sind die, die dann sofort sagen, so, ey Mann, das ist Sünde und das, da kommst du nicht in den Himmel. Das ist vom Satan. Oder du hörst Punk? Ey, das ist nicht christlich. Ey, da kommst du in der Hölle, echt. So, christliche Punkmusik geht nicht. Schlagzeug im Lobpreis? Nee. So, und so nicht hier Christen gibt es Tausende. Und das ist echt krass. Und so waren die religiösen Führer bei den Juden damals. Die haben gesagt, am Sabbat, der ist heilig, du darfst maximal 12 Schritte gehen, du darfst nichts tragen, du darfst nicht arbeiten, du darfst noch nicht mal Essen pflücken, sondern du darfst vielleicht eine Nase popeln, aber nicht mehr. So. War irre die Zeit. Und da ist Sabbat. Und der Typ hebt seine Matte auf, weil Jesus ihm das sagt, und geht umher durch die Stadt mit seiner Strandmatte, ne? So. Und Vers 10. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten: Hey, es ist Sabbat! Es ist dir nicht erlaubt, diese Liegematte zu tragen. Und du musst dir vorstellen, 38 Jahre Krüppel. Die kannten den. So, und die sind, stehen nicht da und sagen, krass, dass du geheilt bist, das ist ja irre, so, herzlichen Glückwunsch, freue mich mit dir, sondern Religiosität macht dich so hart im Herzen, dass du keine Liebe mehr hast für jemanden. Du guckst nur noch auf deine Gesetze und die einzuhalten. Warum trägst du deine Liegematte? So, das darfst du nicht. Vers 11, er antwortete ihnen, ja, der mich gesund gemacht hat, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn, wer ist dieser Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher. Immer noch nicht verblüfft, dass er geheilt ist. So, es ist mir doch scheißegal, ob du gesund bist oder dich jemand heilt. Wer hat gesagt, dass du deine Liegematte hier rumtragen darfst? Heute ist Sabbat. So, Vers 13, aber der Geheilte, der wusste nicht, wer es war, denn Jesus war gegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Vers 14, und danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Jetzt sündige ihn fort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündigte den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Also, die Liegematte ist dran schuld, dass die Juden Jesus töten wollten. Habe ich noch nie so gesehen, ist doch interessant, oder? So. Religiosität macht blind. Und wenn du versuchst, ist genauso wie wenn du sagst, jetzt gehe ich mit Gott und glaube an ihn, deswegen werde ich das und das und das und das nicht mehr tun in meinem Leben. Dann bist du religiös. Weil du aus eigener Kraft versuchst, jemand zu sein, der du nicht bist. Weil dein Herz wird immer wieder kommen und schreien und sagen, das will ich, nimm's dir. Und du wirst es dir irgendwann nehmen, weil du bist nicht so stark. Keiner ist so stark. Glauben allerdings, was die Bibel sagt, ist, dass du annimmst und mit Jesus gehst und dich für ihn entscheidest und dich einfach geliebt fühlst, so wie du bist. So, und du ihn mehr und mehr kennenlernst und seine Gnade für dich, seine Vergebung. Und durch diese Gnade und Liebe wirst du automatisch verändert. Du kennst das in der Beziehung, du bist verliebt. So, und selbst Sachen, die du eigentlich nicht machst oder nicht machen würdest oder nicht so magst, machst du. So, einfach nur aus Liebe. Und so ist es mit Gott und so will Gott das auch. Er will, dass wir das freiwillig tun, und zwar einfach nur, weil unser Herz sich verändert. So, und das ist Gottes Herz für uns. Ist doch Hammer, oder? Ich bin so dankbar dafür. So. Aber hier ist was super Wichtiges. Wenn man sich für Jesus entscheidet und geheilt wird, ein neues Leben bekommt, was man dann kriegt, und zwar ein neues Leben mit Gott, so, dann sündige nicht mehr. Und das heißt nicht, dass wir nicht mehr sündigen dürfen, weil das schafft man nicht, wir sind Sünder. Wir werden immer wieder in Kacke treten und irgendwas Doofes machen. So, einfach nur, weil wir doof sind, als Menschen. Sondern das heißt, dass du in Jesus bleiben musst. Und wenn du in Jesus bleibst, so, dann sieht der Vater dich an und er sieht seinen Sohn Jesus, und zwar gerecht. So, das heißt, dass wir zu Jesus gehen, wenn wir Mist machen oder schwach sind und sagen so, hey, vergib mir, ich habe schon wieder daneben gehauen. Bitte verändere mich. So, bitte lass da nichts Schlimmes wieder draus wachsen. Hilf mir einfach. Dann bist du in Jesus und du bist gerecht. Weil Jesus vergibt, wenn du ihn drum bittest. So. Ja, lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott der Liebe bist. Ein Gott, der heilt und der unsere Wunden kennt und unsere Schmerzen und auch unsere Probleme und Sorgen und all das, was uns gerade nervt und bitter und wütend macht in unserem Leben. All das Schöne und was uns beflügelt gerade und uns Halt gibt und Hoffnung und ja, nicht verzweifeln lässt in der Welt hier. Und ich bitte dich einfach so, dass du in unsere Herzen kommst und bleibst und wohnst und baust. Ich bitte dich, dass du Jule besonders segnest und Toni, dass du einfach dich zeigst, so wie du bist, in deiner Liebe und Pracht und Gnade, und dass du ein neues Leben schaffst, einfach ein Leben, das Hoffnung hat und Sinn und Zuversicht und Veränderungen. Du liebst deine Menschen. Und ich, tut mir leid, dass ich ja, dich so oft vernachlässige irgendwie und dir nicht so viel Aufmerksamkeit schenke. Und ich danke, dass du mich liebst und dass du mich immer wieder dran erinnerst. Und, ja, bitte lass uns nie los. Wir lieben dich. Amen. Amen. Wollen wir noch ein Lied singen, oder?